Der Benny hat es ganz am Anfang schon gesagt, wir leben in spannenden und eher unangenehmen Zeiten. Seit über anderthalb Jahren ein Krieg in der Ukraine, der, wenn man so will, glücklicherweise nicht mehr jeden Tag in den Medien erwähnt wird, ab und zu, wenn eine Rakete einschlägt und wieder viele Menschen auf einmal gestorben sind, ja, dann kommt es wieder. Und jetzt seit gut einer Woche ein Krieg in Israel. Und das alles geht nicht spurlos an den Menschen vorbei, und zwar natürlich zunächst die direkt Betroffenen in der Ukraine, aber dann auch in Israel, die Palästinenser. Und je nachdem hört und liest man wirklich Furchtbares, Schlimmes. Und das geht nicht spurlos an den Menschen vorbei, auch an uns, die wir in einer sicheren Umgebung leben. Aber wenn wir das lesen, das macht etwas mit den Menschen. Und ich denke, das löst auch eine Unruhe aus in unseren Gesellschaften. Auch wenn man von Frankreich gestern hört, das Louvre muss geschlossen werden, Gare de Lyon zeitweise geschlossen. Und etwas, was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass sich intensive negative Gefühle verbreiten. Die sind sehr ansteckend. Was mir Sorgen macht, ist, dass Wut und Hass sich verbreiten. Verachtung, aber auch andererseits Angst und Sorgen. Wo führt das noch hin? Wann explodiert wo in welchem anderen Land eine Bombe? Und die Frage, die sich mir stellt, wie kann man den Hass eindämmen oder etwas tun, dass er sich nicht einfach weiter ausbreitet? Jetzt rein persönlich, wenn du schweres Unrecht erfahren hast, du hast einen Hass auf einen anderen Menschen. Solange du dem nichts tust, schadet das dem nicht. Aber der Hass zerfrisst deine Seele. Der zerfrisst dich. Der Hass belastet und vergiftet Beziehungen. Was kann man tun, um den Hass einzudämmen? Der ist so zerstörerisch, dass ein Land, das angegriffen wird, dass sich das wehrt, dass eine Ukraine sich wehrt, dass Israel sich wehrt, das, glaube ich, das verstehen wir. Die Schweiz würde sich auch wehren, wenn sie angegriffen würde. Aber es ist immer noch eine Frage, wie genau wehrt man sich und was genau tut man und wo setzen sich Angreifer und Verteidiger eine Grenze und sagen, das tun wir nicht. Das ist menschenverachtend, das ist so brutal. Das können Staaten tun. Aber Hass eindämmen, was will ein Staat in dieser Hinsicht tun? Und da stellt sich mir die Frage, was kann unser Beitrag als Christen sein? Und wenn du Jesus nachfolgst, was kann dein Beitrag sein, um den Hass einzudämmen? Einmal in deinem eigenen Herzen, aber auch dann in deinem Umfeld und darüber hinaus. Und auf diesem Hintergrund lese ich eine Geschichte, die manche wahrscheinlich von euch schon kennen, aus Markus 2. Jesus ging wieder ans Seeufer und wieder strömten unzählige Menschen zu ihm. Wieder prägte er ihnen Gottes Botschaft ein. Während er umherging, fiel sein Blick auf Levi, den Sohn von Alphäus. Der saß an der Zollstation als Zöllner. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und wurde ein Nachfolger von Jesus. Jesus nahm dann die Einladung Levis an und kam als Gast in dessen Haus. Viele Steuereintreiber und Leute, die die Schuld auf sich geladen hatten, setzten sich mit Jesus und seinen Schülern dort an den Tisch. Insgesamt waren es sehr viele, die da zu seinen Nachfolgern wurden. Die Theologen, die zur Gruppe der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit den Menschen, die gegen Gottes Gesetz verstoßen hatten, und mit den Steuereintreibern, mit den Zöllnern zusammen zu Tisch saß. Deshalb sagten sie zu seinen Schülern, was soll das? Mit Steuereintreibern und Gottlosen setzt er sich an einen Tisch. Jesus hörte das und sagte zu ihnen, es sind nicht die Gesunden, die einen Arzt brauchen, sondern die, denen es schlecht geht. Genau so ist es. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu Gott zu rufen, sondern die, die gegen seinen Willen handeln. Wir sehen hier einmal mehr, Jesus zieht Menschen an. Jesus zieht Menschen in Scharen an. Das kennen wir schon lange nicht mehr. Es gab so vor 50 Jahren mal Großevangelisation mit Billy Graham, wo Zehntausende zusammenkamen. Das ist lange her. Jesus hat Menschen in Scharen angezogen. Menschen, die ihn hören wollten. Menschen, denen seine Worte etwas vermittelt haben, was sie am Sabbat in der Synagoge so nicht gehört haben. Jesus hat es geschafft, die Menschen auf eine Art und Weise zu berühren und nicht nur so oberflächlich ein gutes Gefühl zu vermitteln, das spätestens 24 Stunden wieder verdunstet war, sondern Jesus hat den Menschen Hoffnung gegeben, eine Perspektive. Jesus hat Kranke angezogen und er hat so viele Menschen geheilt. Er hat die Verachteten, die Zöllner angezogen und hat ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Menschen, die im Leben gescheitert waren, die Schuld auf sich geladen hatten und denen niemand sagen musste, hey, also wenn ich dein Leben so bis jetzt anschaue, würde ich sagen, Zwischenbilanz, du hast dein Leben in den Sand gesetzt. Dann hätte der andere gesagt, ja, ich weiß, das musst du mir nicht sagen, aber kannst du mir helfen, es besser anders zu machen? Und diese Hoffnung hat Jesus ihnen vermittelt und er hat ihnen einen Neustart vermittelt. Und davon lesen wir hier. Und Menschen, insbesondere gescheiterte Existenzen, verachtete wie die Zöllner, die kamen zu Jesus. Und Jesus hat sie angesprochen, sehr tief in ihrer Persönlichkeit. Und sie haben ihn eingeladen, man hat miteinander gegessen. Und das war anders als bei uns. Das ist in einer mediterranen Kultur, da setzt man sich nicht hin, das gibt es kein Fast Food. Da nimmt man sich Zeit zum Essen. Und die Gemeinschaft am Tisch ist etwas Wichtiges. Das ist viel mehr als Nahrungsaufnahme. Das ist Gemeinschaft, das ist Beziehungspflege, das ist Wertschätzung. Und darum die Kehrseite der Medaille, der Protest der Schriftgelehrten, der Pharisäer. Mit solchen Typen setzt sich Jesus an einen Tisch. Was soll das? Das hätten die niemals gemacht. Niemals. Für Pharisäer und Schriftgelehrten war klar, Gott hat uns seine Gesetze gegeben und es stehen mehrfach im Alten Testament, Gott liebt Gerechtigkeit, Gott liebt den Gerechten. Gott liebt den, der sich in seinen Bund, den Gott mit den Menschen, mit dem Volk Israel geschlossen hat, der sich darauf einlässt und sagt, da klinke ich mich ein, das gilt auch für mich. Gott liebt den Gerechten und Gott hasst den Sünder. Und darum haben die gesagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Wenn einer von denen umkehren will, die wissen ja, wo die Synagoge steht und die wissen, wann wir Gottesdienst haben, herzlich willkommen. Aber zu denen nach Hause, niet. Never ever. Und hier prallen wie zwei unterschiedliche Sichtweisen und zwei unterschiedliche Realitäten aufeinander. Da ist die jüdische Gerechtigkeitsethik und die Liebesethik von Jesus. Das prallt hier ungebremst aufeinander. Und das liegt unter dem Konflikt, der sich zwischen Jesus und den Pharisäern entwickelt hat und der immer mehr eskalierte. Die jüdische Gerechtigkeitsethik, das ist nicht einfach identisch mit dem Alten Testament. Zentrale Elemente sind, Gott liebt Gerechtigkeit. Und wer eine Konkordanz nimmt, findet genug Bibelstellen. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt den Gerechten. Er liebt die, die seinen Bund halten. Und Gott hasst den Sünder. Das steht auch im Alten Testament. Und die Konsequenz für die Pharisäer war, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die meiden wir. Und es ist auch unschwer erkennbar, dass die Pharisäer diese Menschen verachtet haben. Das ist die jüdische Gerechtigkeitsethik. Und was macht Jesus? Jesus geht zu den Menschen nach Hause. Jesus liebt die Menschen. Er liebt die Sünder. Nicht, weil sie Sünder sind, sondern obwohl sie Sünder sind. Jesus sagt nicht, hey, eure Sünde, das ist nicht so schlimm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das hat er nirgends gesagt, nie. Aber er hat sie geliebt. Und sie haben gespürt, die Liebe dieses Mannes zu uns ist größer als die Ablehnung unserer Schuld. Und darum haben sie den Kontakt zu Jesus gewagt. Sie haben ihn zu sich eingeladen. Und Jesus hat sich Zeit genommen, nicht nur um zu essen und zu trinken, sondern für die Gemeinschaft und für das Gespräch. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und wenn du Sünder verachtest, dann wirst du sie nicht retten können. Eine Frau, eine Psychotherapeutin, die als Therapeutin im Gefängnis mit Straftätern gearbeitet hat, sagt, es gibt ein paar Therapeuten, die behandeln die Straftäter, sie aber behandeln sie als Täter. Als die, die etwas Gesetzeswidriges getan haben und deswegen im Gefängnis sitzen. Und sie sagt, ihr ist kein Fall bekannt, dass ein Therapeut, der den Gefangenen als Täter sieht, dass er einem dieser Täter helfen konnte. Das spüren die. Aber wenn sie ihnen auf einer therapeutischen Ebene begegnen, was ist bei dir schiefgelaufen? Wieso? Was ist bei dir passiert, dass du so etwas Schlimmes getan hast? Das ist ein ganz anderer Weg. Jesus liebt die Sünder und er gibt ihnen Wert dadurch, dass er sie liebt. Er sucht nicht den Wert in ihrem Leben, in ihrer Person, sondern er gibt ihnen Wert dadurch, dass er sie liebt, mit der Liebe Gottes. Und das bewegt die Menschen, das spüren sie. Das bewegt die Menschen, das löst eine Resonanz aus. Darum strömen die Menschen zu ihm. Das ist die christliche Liebesethik. Und wenn wir von dem aus nochmal zurückschauen ins Alte Testament, merken wir, eigentlich ist das schon im Alten Testament verwurzelt. Man kann jetzt nicht sagen, jüdische Gerechtigkeitsethik, das ist Altes Testament und das andere christliche Liebesethik ist Neues Testament. Nur ganz kurz. Eifrige Bibelleser kennen die Geschichte von Abraham. Gott sagt zu Abraham, ich werde Sodom und Gomorra zerstören, das sind so gottlose Menschen. Und Abraham sagt, ja, ist gut, die haben es verdient. Nein, er fängt an, mit Gott zu handeln. Gott, stell dir vor, du findest 50 Gerechte. Stell dir vor, 50 Gerechte unter dieser Masse von Menschen. Dann, du darfst doch die beiden Städte nicht um dieser 50, trotz dieser 50 Gerechte zerstören. Und Gott sagt, ja, ist gut. Und dann handelt er ihn runter. Er märtet ihn ab. 40, 30, 20, 10. Abraham will nicht, dass die Menschen sterben und Gott lässt sich darauf ein. Zweites Beispiel. Mose führt das Volk Israel aus Ägypten in die Wüste und das Volk stellt sich immer wieder komisch, halsstarrig an. Irgendwann verliert Gott die Geduld und sagt, jetzt ist fertig, ich werde dieses Volk vernichten. Mit dir, Mose, fange ich neu an. Und Mose sagt, nein, mach das nicht. Hab Geduld, hab Barmherzigkeit mit diesem Volk. Mose setzt sich für das halsstarrige Volk ein und Gott lässt sich darauf ein. Ein drittes Beispiel, wir lesen vom Propheten Samuel, er salbt Saul zum König und muss miterleben, wie Saul eigene Wege geht, wie er versagt, er ist zu schwach, er lässt sich zum Ungehorsam hinreißen und Gott sagt, ich habe Saul verworfen. Und Samuel sagt nicht, ja stimmt, ich muss dir zustimmen, der ist es nicht wert. Samuel ist traurig, er leidet daran, dass Saul versagt hat. Also das Leiden an den Sündern, dass sie falsche Wege gehen, ist tief im Alten Testament verwurzelt, bis hin zu Hesekiel. Gott hat keine Freude am Tod der Sünder. Er ist kein Sadist. Gott hat keine Freude am Tod der Sünder. Und das stellt Jesus jetzt auf den Leuchter. Und er präsentiert den Menschen die Liebe Gottes. Und es gibt eine pointierte Aussage im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief. David, kannst du das einblenden? Ich habe die Fernbedienung liegen lassen. Oder da ist sie. 1. Johannes 4, Vers 16 steht sehr pointiert. Gott ist Liebe. Und das Griechische hat verschiedene Begriffe für Liebe. Und hier wird der Begriff Agape gebraucht. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Viele werden den Vers schon einmal gelesen haben, aber die jungen Leute würden sagen, das ist krass. Gott ist Liebe, er ist Agape und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und jetzt könnte man die Medaille umdrehen. Ja, was ist mit dem, der nicht in der Liebe bleibt? Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt denken, aha, oder die Befürchtung haben, jetzt wird wieder Liebe gegen Wahrheit ausgespielt. Du sollst lieb sein zu den Menschen, aber du darfst ihnen nicht mehr die Wahrheit sagen. Das trifft auf uns Menschen, trifft das je nachdem zu. Ich habe doch diesen Menschen lieb, ich darf ihm doch jetzt nichts Kritisches sagen, nicht etwas, wo ich Angst habe, dass es ihn verletzt. Ich sage, in der Agape, in der Liebe Gottes wird die Spannung zwischen Wahrheit und Liebe, so wie wir sie verstehen, miteinander verknüpft oder wie aufgehoben. Wir lesen im Neuen Testament von der Geschichte, dass Jesus sagt, so Leute, kurz vor seiner Kreuzigung, ich gehe jetzt einen Weg, da könnt ihr nicht mitkommen. Die sagen, wieso können wir nicht mitkommen? Wir sind immer mitgekommen. Nein, das geht jetzt nicht. Und sie ahnen, jetzt kommt etwas Schwieriges und Petrus sagt mit dem Brustton der Überzeugung, Jesus, ich komme mit. Auch wenn die alle davon springen, ich komme mit. Ich bin bereit, für dich zu sterben. Und Jesus sagt, nein, das bist du nicht. Innerhalb der nächsten Stunden wirst du 3-mal sagen, dass du mich nicht kennst. 3-mal. Nicht einmal, nicht 2-mal, 3-mal. Petrus sagt, auf gar keinen Fall. Und genauso passiert's. Petrus dachte, er wüsste es besser als Jesus. Petrus dachte, er kenne sich besser als Jesus ihn. Und dann lesen wir am Ende des Johannesevangeliums, da sind ein paar Jünger zusammen, sie haben gefrühstückt, sie haben Fisch und Brot gegessen und dann sagt Jesus, Petrus, wir zwei müssen noch etwas besprechen. Und manche Ausleger meinen, das sei ein Gespräch unter 4 Augen gewesen. Das steht dort so nicht. Und ich glaube, das hat auch nicht unter 4 Augen stattgefunden, da waren Zeugen dabei. Und der Bezug zur Verleugnung ist unschwer erkennbar. Jesus fragt Petrus, liebst du mich? Auch mit dem Begriff Agape. Und Petrus hat etwas gelernt und er sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich liebe. Das sagt zum einen, ich versuche jetzt nicht mehr, es besser zu wissen als du. Du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, dann kümmere dich um meine Schafe. Und er fragt ihn ein zweites Mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt, dass ich dich liebe. Und Petrus fragt ein drittes Mal, Petrus, liebst du mich? Und dann steht da, Petrus wurde traurig, dass er ihn ein drittes Mal fragte. Heute würden wir vielleicht sagen, Petrus war verletzt. Das hat wehgetan, dass die Frage 3-mal kommt. Wenn man einem 3-mal die gleiche Frage stellt, heißt das doch, man glaubt ihm nicht. Und das mutet Jesus dem Petrus zu. Petrus ist sichtlich negativ berührt, das hat wehgetan. Und er sagt, Jesus, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt, dann kümmere dich um meine Schafe. Er gibt ihm einen Auftrag. Und darum, er gibt ihm einen Führungsauftrag. Und darum ist es wichtig, dass dieses Gespräch vor Zeugen stattgefunden hat. Nicht, dass Jesus Petrus irgendwo erzählen konnte, hey Leute, meine Beziehung zu Jesus ist geklärt. Aha, das kann jeder sagen. Und jetzt merken wir, wie Liebe und Wahrheit hier auf eine wunderbare Weise miteinander verknüpft wird. Und Jesus mutet Petrus zu, ihm 3-mal die gleiche Frage zu stellen, im Wissen darum, dass spätestens beim 3. Mal, dass es weh tut. Aber nicht, um ihn zu ärgern oder um ihn zu quälen. Also der Widerspruch von Liebe und Wahrheit existiert bei Jesus und in der göttlichen Liebe existiert so nicht. Und das ist etwas, was wir Menschen wie lernen müssen. Entweder wasche ich einem die Kappe und sage ihm Vater gerade ins Gesicht, was ich über ihn denke und was er falsch macht, oder ich bin so lieb mit ihm, dass ich es verschweige. Das sind wie die 2 Extreme. Und göttliche Liebe heißt, wie kann ich dem anderen das Schwierige und das Kritische sagen, was aber so notwendig ist für ihn und für sein Leben? Wann ist der richtige Moment dafür? Was ist die richtige Dosierung? Mit welchen Worten soll ich es sagen, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der andere es annehmen kann? Wie viel kann ich dem anderen zumuten? Das ist eine Denkweise, die geleitet und getrieben ist von der Agape, von der Liebe. Und diese Liebe kommt von Gott. Und darum dieser Brunnen, dieser sprudelnde Brunnen, Gott ist die Quelle der Liebe. Agape kommt von Gott. Eros, das wäre die Liebe, die vom Menschen auskommt. Eros ist nicht identisch mit Erotik und Sexualität. Es geht weit darüber hinaus. Aber Eros ist die Liebe, die aus dem Menschen kommt. Und Agape ist die Liebe, die von Gott herkommt, die aus Gott heraus sprudelt. Und wir sehen diese drei großen Schalen. Das Wasser kommt von innen heraus, es sprudelt in die erste Schale, bis die voll ist, und dann läuft es über in die zweite Schale, und wenn die voll ist, läuft es über in die dritte Schale. Agape kommt von Gott, und Gott muss uns diese Liebe schenken. Sie ist da, aber sie muss in unser Leben und in unser Herz hinein. Gott möchte, dass diese Liebe sich in dein und in mein Herz hinein ergießt. Bildlich gesprochen, bis es voll ist. Und bis es voll ist und bis es überfließt zu anderen Menschen. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Und dass es überfließt auch bis hin zu den schwierigen Menschen, denen, die ich vielleicht lieber aus dem Weg gehe, wo ich denke, oh Mann. Menschen, die ich auf mich bezogen verachten würde. Und es geht sogar vom Neuen Testament her gesehen bis zu den Feinden. Das ist dann die hohe Kunst der Liebe. Die Liebe, Agape, kommt aus Gott. Und sie will in dein Leben hinein, damit du sie weitergeben kannst. Unsere Welt braucht diese Liebe. Da ist ein riesiges Defizit an Liebe in dieser Art und Weise. Und Jesus hat diese Liebe verkörpert. Er war diese Liebe in Person. Wenn du Jesus gesehen hast, hast du diese Liebe gesehen. Wenn du ihm zugehört hast, hast du diese Liebe gespürt. Wenn du gesehen hast, was er tut, wie er Kranke gesund macht, wie er von Dämonen Geplagte und Gefesselte befreit, wie er Menschen, die durch ihre Lebensschuld geknickt waren, gebeugt waren, wie er sie aufgerichtet hat. Dann hast du diese Liebe in Aktion gesehen. Sie war wie Hand mit Händen zu greifen. Jesus war die Agape in Person. Aber der Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, der ging immer weiter, der eskalierte. Und schon bald waren sie überzeugt, dieser Jesus von Nazareth muss sterben. Und so kam es dann auch. Jesus hat es eskalieren lassen. Er ist diesem Konflikt nicht ausgewichen. Und das ist der Gipfel der Liebe, dass Jesus, der Sohn Gottes, sich hat töten lassen. Er ist dem nicht ausgewichen, das heißt erstens, er ist nicht davongelaufen. Und er sagt am Kreuz, ich könnte meinen Vater im Himmel bitten, dass er 12 Legionen Engel schickt und dann wäre hier aufgeräumt. Und er verzichtet auf diesen Eingriff der Macht Gottes. Er will es nicht. Liebe ist der Verzicht Gottes, mit seiner Macht einzugreifen, Menschen zu manipulieren, zu zwingen, sie zu bestrafen, ihnen das zu geben, was sie verdient haben. Und jetzt ahnen wir, wie schmerzhaft diese Liebe sein kann. Wie schmerzhaft. Sie hat Jesus das Leben gekostet, um zu zeigen, so viel bedeutet ihr mir. So viel seid ihr mir wert. Ihr alle in diesem Saal, alle Menschen hier, Schwarzbubeland, Laufedal, die Menschen in der Ukraine und in Russland, in Israel, in Palästina, in Eritrea und wo sie auch immer sind. So viel bedeuten die Menschen Gott, dass er seinen Sohn auf diese schwierige, schmerzhafte Mission geschickt hat. Und was heißt das für uns? Im Prinzip das, was Jesus zu diesem Levi, zu diesem Zöllner sagt, folge mir nach. Und Levi sagt, Moment, ich verdiene hier mein Geld. Was heißt das, folge mir nach? Wie soll ich mich ernähren? Jesus sagt, komm einfach mit, vertrau mir. Ja, und was ist, ich müsste ja mein ganzes Leben umstellen und ich weiß nicht, ob er schon Familie hatte. Und Jesus sagt, folge mir nach, komm einfach mit, vertrau mir. Und das hat sein Leben schon etwas durcheinander gebracht. Manchmal hört man, wie Christen sagen, ich bin berufen als Missionar nach Afrika oder Asien oder dorthin. Ein Ausleger sagt, eigentlich gibt es nur eine einzige Berufung. Das ist der Ruf Jesu, folge mir nach. Komm zu mir, bleibe in meiner Nähe, lebe du mit mir. Das ist die einzige Berufung. Das andere sind Aufträge, die auch sich ändern können, die je nachdem zeitlich begrenzt sind. Früher war klar, ich bin zum Missionar berufen, das heißt, bis ans Ende des Lebens. Auch da hat sich einiges geändert. Folge mir nach heißt, komm zu Jesus, lebe in seiner engen Gemeinschaft. Und das heißt, mit diesem Bild des Brunnens, lebe in seiner Abhängigkeit und lass dich immer und immer und immer wieder von ihm füllen. In spannenden Zeiten, wie ich sie skizziert habe, und je nachdem kommen deine persönlichen Schwierigkeiten noch dazu, wenn es dir nicht gelingt, dich von ihm immer wieder füllen zu lassen, wirst du austrocknen und wirst du merken, dass du nicht mehr in der Lage bist, die Menschen zu lieben. Du schaffst das nicht. Und sich von Jesus füllen lassen heißt unter anderem, dass man sich Zeit nimmt zum Rückzug und zur Stille. Das hat sogar Jesus selbst gemacht. Vor Sonnenaufgang aufgestanden, irgendwo hinaus, wo er alleine war. Das lesen wir in der Kirchengeschichte bei all den Männern und Frauen, die etwas bewegt haben, die auch geistliche Aufbrüche erlebt haben, die sich immer wieder zurückgezogen haben für die persönliche Gemeinschaft mit Gott, die sich haben füllen lassen. Wenn du das nicht machst, wirst du austrocknen. Du hast keine Chance. Du wirst eher zum Pharisäer oder du resignierst und gibst auf. Du wirst austrocknen. Denn der Weg der Agape ist kein Spaziergang. Er war es bei Jesus nicht, er war es bei Paulus nicht, er war es bei Luther nicht. Der Weg der Agape ist kein Spaziergang. Denn in einer Welt, wo Liebe Mangelware ist, wenn du dich da entschließt, Menschen zu lieben, komme, was da wolle, dann entschließt du dich für einen schwierigen Weg. Das ist kein Spaziergang. Du machst dich verletzlich. Du entschließt dich, Menschen zu lieben und sie nicht zu nötigen oder zu zwingen. Egal, wie sie auf dich reagieren und wie sie dich behandeln. Und das ist das Dilemma Gottes, und zwar, wenn man so will, von Anfang an. Er schafft den Menschen als sein Gegenüber. Der Mensch ist keine Marionette, der an den Händen und an den Füßen und überall Fäden hätte, und Gott zieht jetzt an diesen Fäden und der Mensch macht ganz genau das, was Gott will. Sondern Gott schenkt ihm die Freiheit, sich zu entscheiden und muss miterleben, dass die Menschen eigene Wege gehen. Und Gott hat immer darauf verzichtet, die Menschen zu zwingen und zu nötigen, dass sie zurückkommen. Und er erträgt den Schmerz, dass sie eigene Wege gehen. Das ist Liebe. In einer schwachen Minute habe ich schon gedacht, Gott, vielleicht war das doch keine gute Idee. Vielleicht hast du dem Menschen zu viel Freiheit gegeben. Aber es ist, wie es ist. Und wenn du die Liebe von Gott auftanken willst, heißt das auch, dass du mit Gott die Fragen besprichst, auf die du keine Antwort hast. Und aus dem deine innere Not klagst, und das ist zum Beispiel keine Kritik am Gottesdienst heute, der Lobpreiszeit, in der modernen Lobpreisliteratur haben wir fast keine Klagelieder. In den Psalmen gibt es Klagepsalmen und auch in der Kirchengeschichte haben wir Lieder, wo ich meine Klage zum Ausdruck bringe, Gott, ich verstehe das nicht. Ich komme nimm draus. Ich schaffe das nicht mehr. Und dass du dich aber nicht an einer einzigen Frage festbeißt und sagst, Gott, warum? Warum ist das so passiert? Stell Gott deine Fragen, aber irgendwann muss man auch dahin kommen und sagen, Gott, hilf mir, die richtigen Fragen zu stellen. Hilf mir, bewahre mich davor, dass ich mich irgendwie fixiere auf eine Frage und ich merke gar nicht, wie du mir schon ganz lange etwas anderes zeigen willst. Wenn du dich für den Weg der Liebe entscheidest, den Weg, den Jesus gegangen ist für uns und den er mit uns heute gehen will, entscheidest du dich für einen schmerzhaften Weg. Aber das Gute ist, dass wir als Christen, als Gemeinde, dass wir einander haben, dass wir einander unterstützen können, dass wir einander diese Liebe schenken können. Und es geht uns ja glücklicherweise nicht alle im gleichen Moment schlecht, dass wir einander helfen können, ermutigen, tragen. Das kommt zu diesem Bild hinzu. Das heißt, dass auch ich, je nachdem, etwas empfangen kann von dem, was bei einem anderen überfließt, weil ich im Moment zu wenig habe und er hat jetzt gerade Überfluss. Es geht darum, dass wir mit dieser Liebe etwas tun gegen Hass und Verachtung in unserer Welt. Es ist kein Spaziergang. Aber ich habe den Eindruck, das ist der Auftrag Gottes für uns. Als Botschafter des Friedens. Diese Liebe in unsere Beziehungen hineinzutragen, in der Gemeinde und darüber hinaus. Und immer wieder auch mit der Frage, wo wir etwas beobachten, was nicht gut ist. Was soll ich ertragen? Wie lange soll ich es ertragen? Wann soll ich etwas sagen? Wie viel soll ich sagen? Wo soll ich ganz einfach widerstehen und sagen, nein, so nicht. So geht das nicht. Immer mit dem Leitmotiv der Liebe Gottes. Mit dem Ziel zu helfen, zu heilen, zu retten. Und dass wir auf diese Weise eine Einladung sein können für Jesus, damit sich der Saal füllt, damit er aus allen Nähten platzt. Ich habe den Eindruck, für einen geistlichen Aufbruch, ein Element, ich möchte es nicht reduzieren darauf, ein Element von geistlichem Aufbruch ist, dass wir die Agape Gottes ganz neu erkennen. Dass sie unsere Herzen füllt, dass unser Mund davon voll ist, dass unsere Hände davon voll ist. Das ist ein Element, dass die Agape Gottes unser Leben ganz neu bestimmt. Und dass wir damit hingehen können, Menschen einladen, Menschen zur Umkehr rufen, damit sie gerettet werden. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, wo jeder überlegen kann, was heißt das für mich? Wo bin ich bedürftig, hungrig, durstig nach diesem Wasser, nach dieser Liebe? Wo sind Menschen in meinem Umfeld, die mir auf die Nerven gehen, die mich Kraft kosten und Gott sagt mir vielleicht, schenk ihnen meine Liebe in all deiner Ohnmacht, in all deinen Verletzungen. Vielleicht spricht dir Gott ganz neu seine Liebe zu. Vielleicht gibt er dir einen Auftrag. Sind wir einen Moment still. Allmächtiger dreieiniger Gott, dass du uns begegnest in dieser großen Liebe, in dieser schier unbegrenzten und unendlichen Barmherzigkeit und Gnade, das übersteigt unser Verstehen, dafür ist unser Verstand, unser Denken zu klein. Aber wir sehen deine Barmherzigkeit in der Geschichte deines Volkes Israel und insbesondere, Herr Jesus, in deinem Leben. Und wir sehen deine Geduld und Barmherzigkeit auch im Leben der Kirche über die Jahrhunderte hinweg. Und danke für alles, was du uns persönlich schon geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst durch deinen guten Geist, dass wir diese Liebe noch viel mehr erfahren. Dass sie uns durchdringt, dass sie uns prägt, verändert, heilt, gesund werden lässt. Dass wir genug haben für uns und aus der Abhängigkeit von dir heraus, Herr Jesus, diese Liebe in diese Welt hineintragen können. Hilf uns dabei. Zeige uns, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Zeige uns auch, was deiner Liebe in unserem Leben im Weg steht. Zeige uns unseren Hass, unsere Verachtung, unseren Stolz, all das, was den Fluss deiner Liebe blockiert. Mach uns frei von dem, was uns lähmt und begrenzt und hindert. Erbarm du dich über jedes Einzelne von uns. Schenk uns deinen großen Segen, den Segen deiner Liebe. Amen.